Willkommen zurück bei Words of the Future mit Folge 16 und wieder Florian und mir.
Hallo, hallo. Freue mich wieder dabei zu sein.
Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, es geht heute um den Supraleiter LK99.
Und es gab auch neue Erkenntnisse zwischen der letzten Folge oder der Aufnahme der letzten Folge und dieser jetzt. Ne? Es haben mehr Labore bestätigt, was da wohl geclaimed wurde von den Südkoreanern.
Ja, also bei der letzten Folge, da kam es ja gerade erst raus, das Paper, da war noch nichts bestätigt. Aber jetzt habe ich mal das eine Woche lang beobachtet und ein bisschen verfolgt, was passiert ist. Das wurde weltweit, vor allem in China, versucht nachzustellen, also zu replizieren, das Material. Und das Hauptproblem ist wohl, dass, obwohl die Materialien sehr simpel sind, also es ist hauptsächlich Blei, Kupfer und ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall nichts Seltenes, einfache Materialien, einfaches Verfahren. Aber es ist wohl schwierig, sehr reine Beispiele zu bekommen, die diese Eigenschaften aufweisen.
Muss vielleicht erstmal noch klären, es geht ja um Supraleiter und vielleicht weiß nicht jeder genau, was denn ein Supraleiter sein soll, was das ist. Also es kennen vielleicht ein paar Leute von diesen Physikexperimenten, wo es dann Videos von gibt, wie Leute irgendwie so eine kleine Murmelbahn aus Magneten vorbereitet haben und dann da irgendein tiefgefrorenes Stück Eisen oder Metall draufsetzen und das dann auf dieser Magnetbahn so hovert und es sich nicht bewegt und kannst dann anstößen und dann zischt es da durch die Gegend kopfüber geradeaus und fällt nie aus dem Magnetfeld raus und hat auch quasi nur Luftwiderstand. So, das ist halt so generell das, was ich über Supraleiter weiß, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was da vor sich geht.
Also ich bin kein Physiker, aber ich kann versuchen, so eine kleine Einführung zu geben. Also, Supraleiter ist eigentlich eher ein Materiezustand, eine Eigenschaft, dass ein Material keinen elektrischen Widerstand mehr aufweist. Und das tritt bei sehr vielen Metallen ab einer gewissen Temperatur ein. Also viele Metalle und Legierungen oder Keramiken, werden zu Supraleitern bei sehr tiefen Temperaturen, also nahe dem absoluten Nullpunkt.
Ja. Deswegen ist aber auch so unpraktisch, weil man muss sie halt so kalt halten und das ist halt übel schwer. So, das hat man normalerweise alle Supraleiter, die man so kennt, die kannst du so in 2 Minuten benutzen und dann tauchen die langsam auf oder musst du die wieder in flüssiges Sauerstoff stecken und dann kannst du die wieder kurz benutzen. So, das ist halt übel nervig.
Also ein Beispiel, wo die zum Beispiel verwendet werden mit Kühlung, ist in Krankenhäusern in MRT-Geräten. Das sind diese Röhren, wo man Leute reinschiebt, denen man denen dann ins Gehirn gucken kann. Weil man da extrem empfindliche und präzise Magnetfelder und Magnetmessgeräte braucht und beides kann man mit Supraleitern erzeugen.
Ja.
Und diese Eigenschaft, dass es in Magnetfeldern schwebt, passiert dadurch, dass wenn du einen Magneten nah an das Material dranbringst, dann bringt das Magnetfeld ja die Elektronen in dem Material in Bewegung.
Ja.
Und weil die keinen Widerstand haben, wird keine Wärme erzeugt und die drehen sich aber immer weiter und erzeugen selber ein Magnetfeld, was genau entgegengesetzt zu dem von außen einwirkenden Magnetfeld ist.
Und deswegen dann ist es so stuck daran. Ab.
Ja.
Okay, das ist ja das Faszinierende daran, dass du dich einfach so ein Magnet auf ein Magnet legst und dann bounce der so ab und fliegt irgendwo hin, sondern du kannst dieses Superleiter-Ding wirklich auf so ein Magnetfeld setzen und es bleibt halt auch genau da, wo du es hinsetzt. Wie angegossen schwebt es dann quasi so darüber.
Genau, weil es sich exakt ausgleicht. Alles, was induziert wird von dem Magnetfeld, wird als Gegenmagnetfeld erzeugt.
Ja.
Deswegen geht auch kein Magnetfeld da durch. Also es ist praktisch isolierend für Magnetfelder. Und das Tolle daran, dass es keinen Widerstand hat, man könnte damit zum Beispiel versuchen, Computerchips herzustellen und du hast keine Wärmeentwicklung, du kannst beliebig hohe Frequenzen nutzen. Das heißt, herkömmliche CPUs laufen mit so 4 bis 5 Gigahertz.
Und wären dafür 100 Grad heiß oder mehr, wenn sie nicht throtteln würden, ja.
Und dann könntest du Computerchips mit 100, 200 Gigahertz oder so bauen.
Die nicht mal warm werden. Ist halt mega entspannt. Also auch effizient, halt
Du musst halt dann die ganze Elektronik mit Supraleitern bauen und das ist nicht so einfach und wahrscheinlich würden die dann erstmal auch deutlich schlechter sein als die aktuellen, weil die aktuellen Herstellungsverfahren sind ja schon sehr optimiert und speziell.
Ja. Das kann man jetzt so noch
übernehmen.
Jetzt noch ganz kurz zu dem Supraleiter, über den wir sprechen. Der hieß ja LK99, ne? LK-99 ist der, glaube ich, ne? Das Faszinierende daran, ich glaube gar nicht, ob wir das in dieser Folge jetzt überhaupt gesagt haben, ist ja, oder die Neuheit davon war ja, dass sie das hier hinbekommen haben, einen Supraleiter zu erstellen, der eben bei Raumtemperatur und Ambient Pressure, also hier atmosphärischer Luftdruck, also einfach in normaler Umgebung existieren kann, ohne sozusagen auszulaufen, weil er sich erwärmt langsam und dann die Eigenschaften verliert. Ne? Und das hat halt, das zumindest jetzt, so wie wir auf dem Wissensstand sind, dass das wohl möglich ist, aber noch schwer herzustellen, ist es natürlich schon eine Riesenimplikation für im Prinzip alles, was wir jetzt schon besprochen haben. Computerherstellung oder Fortbewegungsmittel lassen sich damit ja vorstellen und so ein
Quatsch. Also es wurde noch nicht bestätigt. Die einzigen Labore, die widerstandslosen Strom, also null Resistenz nachweisen konnten, konnten das bisher nur bei sehr niedrigen Temperaturen.
Aha.
Also für Supraleiter immer noch hohe Temperaturen.
Ja.
Aber immer noch so, dass du es aktiv kühlen musst.
Nicht Ambient Temperature und Pressure.
Genau. Was allerdings nachgewiesen wurde, war die Eigenschaft, dass es in Magnetfeldern schwebt. Aber das muss nicht unbedingt Supraleiter bedeuten. Das könnte auch ein, ich meine, das heißt Bimagnet. Es gibt einige Materialien, die haben diese Eigenschaft, ohne Supraleiter zu sein.
Ah, okay.
Und selbst wenn es ein Supraleiter bei Raumtemperatur ist, muss man achten, weil Supraleiter sind nicht unter allen Bedingungen Supraleiter. Je nachdem, wie viel Strom durchgeschickt wird, ab einem gewissen Wert verliert ein Supraleiter seine Eigenschaft, ohne wieder schon Strom zu leiten. Das ist angenommen für Stromkabel. Wäre es ja eigentlich ideal, weil man Strom dann über große Strecken widerstandslos leiten könnte, ohne Verlust, ohne Wärmeentwicklung und so weiter. Aber zum Beispiel für Hochspannungsleitungen, wie hier in Deutschland, so überirdisch oder unterirdisch, das wären zu hohe Spannungen. Ich glaube, es gibt keinen Supraleiter, der bei den Spannungen noch Supraleiter ist.
Ja, okay, I see.
Dasselbe hast du auch bei Temperaturen. Es gibt meistens so einen kritischen Punkt, wenn die Temperatur zu hoch ist, dass es dann sofort wieder Resistenz entwickelt.
Aber es ist ja trotzdem, wäre es ja ein riesen Vorteil, wenn man auch so ein Material hätte, was Supraleiter-Eigenschaften aufweist, dass du dann halt so in angemessene Temperaturspannen halten kannst. Also sowas wie, du kannst dir einen PC vorstellen, wo du dann eben einen Kühler hast und der ist dann dazu ausgelegt, das Ding in so zwischen 10 und 30 Grad zu halten. Ist halt absolut machbar und nicht auf minus 200 Grad Celsius.
Ja, 10 bis 30 Grad würde, glaube ich, schon als Zimmertemperatur gelten. Es war schon damals eine große Entdeckung. Die ersten Supraleiter haben extrem niedrige Temperaturen gebraucht und musstest du mit flüssigem Helium kühlen. Und das war unfassbar teuer.
Oder wo bewegen wir uns dann da?
Also sehr nah 0 Kelvin. Und wann war das? 1960, 1970, so im Dreh, wurden Supraleiter entdeckt. Die nannte man damals Hochtemperatur-Supraleiter, weil man sie nur mit flüssigem Stickstoff kühlen musste und nicht Helium.
Hochtemperatur, man kennt, mit flüssigem Stickstoff.
Aber es macht einen großen Unterschied, weil es viel billiger ist als Helium.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Also das wird heute noch in MRT-Maschinen verwendet.
Ja, aber wenn wir jetzt da davon ausgehen, es ist ja schon bestätigt, dass man irgendwie sowas herstellen kann und wir müssen jetzt noch warten, wie ob die anderen Labore aus China, USA und so weiter dann auch die genauen Eigenschaften aus dem südkoreanischen Paper da, was übrigens, war das Paper, was mit Comic Sans irgendwie vorgestellt wurde?
Die haben kurz darauf eine Präsentation an der Uni gehalten und da haben sie eine Folie verwendet mit Comic Sans.
Ja gut, das ist...
Das Paper war auch sehr komisch.
Das schreit ja geradezu nach Seriosität. Aber naja, sollen wir mal ganz kurz durchdeklarieren, weil das finde ich so ein bisschen interessant. Der Podcast heißt ja auch so ein bisschen Words of the Future. Was wäre denn, wenn man jetzt wirklich es hinbekommt? Also wir denken jetzt ein bisschen ein paar Jahre nach vorne und man hat es hinbekommen, das Ambient Pressure und Temperature Gerät in so einem Maße und so raffineriert, also so rein herzustellen, dass man das wirklich benutzen kann. Was ist das Erste, was da vorschwebt? Also vorschwebt ist schon ein gutes Stichwort, denn ich denke da direkt an so Schwebebahnen, die sehr, sehr effizient irgendwie sich fortbewegen können, weil sie gar keinen Reibungswiderstand haben, sondern im Prinzip nur Luftwiderstand und deswegen total effizient Leute befördern können.
Also ich glaube, zuerst würden technische Geräte wie MRT-Maschinen in Krankenhäusern, Teilchenbeschleuniger, Fusionsreaktoren, Quantencomputer und sowas davon profitieren. Dann, wenn das Material genügend Kapazität hat und strukturell die richtigen Eigenschaften hat, kann man daraus vielleicht Stromleiter machen, kann daraus effizientere Elektromotoren machen, Windräder können effizienter gebaut werden.
Im Prinzip alles, was irgendwie Stromleiten beinhaltet, ne?
Alles, ja, und auch Antennen, Radiotechnologie, du kannst sehr viel empfindlichere Radioantennen mit Supraleitern bauen.
Mhm.
Eventuell, je nachdem, was möglich ist, wenn man anfängt, daraus Chips herzustellen, jetzt auch eine ganz neue Klasse an Computerchips mit extrem hohen Herzzahlen.
Sehr, sehr leistungsfähig. Ist dann lustigerweise genau passend zu KI braucht mehr Hardware, weil die Software der Hardware wegläuft. Und wenn du sowas hast, dann hättest du quasi einen Hardware-Schub, der das die KI unterstützen könnte.
Ja, es wird interessant zu sehen, ob es möglich ist, das in dem Bereich zu kombinieren oder ob du dann auf der einen Seite Grafikkarten hast, die extrem parallel laufen für KI und auf dem anderen Ende des Spektrums irgendeinen Supraleiter-Prozessor, der nur einen Kern hat und dafür absurd schnell taktet.
Okay, I see.
Sind so komplett andere Enden vom Spektrum. Ja. Aber ja, das sind so eventuelle mögliche Optionen der Anwendung. Aber selbst wenn es kein Supraleiter ist, dann hat dieses Material auf jeden Fall sehr interessante Eigenschaften. Und einige Leute, die sich mit der Theorie hinter dem Material beschäftigt haben, haben auch gesagt, dass selbst wenn es kein Supraleiter ist, da kann es durchaus sein, dass man mit ähnlichen Verfahren, also mit ähnlichen Prinzipien, die da im Werk sind, mit anderen Materialkombinationen vielleicht Raumtemperatur, Supraleiter herstellen kann oder weitere Materialien findet mit speziellen elektrischen, magnetischen Eigenschaften.
Mhm.
Also so oder so ist auf jeden Fall ein Durchbruch in den Materialwissenschaften.
Also Nobelpreis schon gesichert oder was?
Ich glaube, wenn es jetzt sich rausstellt, dass es überhaupt kein Supraleiter bei Raumtemperatur ist und nur ein Hochtemperatur-Supraleiter und vielleicht noch ein, zwei andere interessante Eigenschaften hat, dann könnte es sein, dass sie statt Nobelpreis eher öffentlich ein bisschen gesteinigt werden.
Ja, okay.
Weil ich meine, wenn du sowas wie Raumtemperatur-Supraleiter öffentlich verkündest, dann solltest du auch delivern können.
Ja, vor allem aus wissenschaftlicher Perspektive ist natürlich sehr, sehr fahrlässig, da so hype-mäßig zu agieren. Und zu sagen, hier, wir haben das und das, guck mal hier, und dann machen die schöne Präsentation mit Comic Sans.
Es gab in der Vergangenheit auch schon Fälle, wo Teams behauptet haben, sie hätten Raumtemperatur-Supraleiter und das hat sich nicht als wahr herausgestellt. Oder das Paper, was ein Supraleiter unter einer Diamantpresse erzeugen konnte, kam auch mit dem Titel Raumtemperatur-Supraleiter. Und dann musstest du ein bisschen weiterlesen.
Ja, verstehe. Das war dann nicht Ambient Pressure. Aber ich muss ja sagen, das jetzige ist ja deswegen so vielversprechend, weil es einmal Ambient Pressure und Temperature ist und zweitens dann auch jetzt nicht vollkommen vom Himmel geholt. Das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Es sind so ein paar Sachen nachgewiesen worden. Es ist noch nicht komplett gesichert, dass das jetzt der wirkliche Durchbruch ist, aber es ist auf jeden Fall was Neues, was Interessantes, wo jetzt noch weitere Entwicklungen dran anschließen können.
Also genau, die Theorie dahinter ist auf jeden Fall logisch, sinnvoll, macht Sinn. Ich werde es nicht erklären, erstens, weil es sehr, sehr technisch ist und zweitens, weil ich selbst nur halb verstehe.
Ist halt ganz einfach. Hast du den Livestream gesehen? Du musst einfach nur ganz viele irgendwie Materialien in den Ofen packen und die 24 Stunden lang bei 200 Grad Umluft einmal backen, dann kommt das da hinten raus.
Ja, aber man sieht, nicht alle Beispiele, nicht alle Ergebnisse sind gleich gut. Also jedes Team, was das herstellt, kriegt andere Ergebnisse, weil die Proben immer unterschiedliche Qualität haben, unterschiedliche Reinheit, unterschiedliche Reaktionen.
Die einen haben nicht mit Umluft, sondern mit Ober-Unterhitze gebacken, ne? Da kommen dann unterschiedliche Sachen raus. Aber es sind ja auch nur jetzt erstmal, ja, ich finde es immer noch geil, dass sie da, du hast mir diesen Livestream gezeigt, wie dann ein Forschungslabor, das ist ja wirklich so, dass man irgendwie diese Materialien, von denen du am Anfang gesprochen hast, hier Kupfer und Nickel und was auch immer da drin war, irgendwie zusammenpacken muss und dann irgendwie total lange erhitzen in so einem Ofen. Und da gab es dieses Livestream, wo einfach so ein Forschungslabor den Ofen von außen gelivestreamt hat, weil nämlich im Internet der Hype so groß war.
Das war nicht mal ein richtiges Labor, das war einfach ein Typ in seiner Garage.
Ja gut, man muss wissen, wie man Klicks macht. Gut, na das fand ich so witzig, deswegen.
Ja, ich finde es auch gut, dass so international da zusammengearbeitet wurde und sich ausgetauscht wurde. Alle haben zusammen daran gearbeitet. Schön zu sehen. Ja.
Aber welche, jetzt ganz kurz noch als Übersicht, das kommt ja ursprünglich aus Südkorea und dann gibt es drei Forschungslabore, die das bislang versucht haben zu replizieren. Einmal China, die USA und Japan. Und von diesen dreien hat es nur Japan, das japanische Labor, nicht hinbekommen, das zu replizieren. Und USA und China haben in irgendeiner Weise jetzt nicht vollkommen das Ding hergestellt, aber so die Sachen zumindest mal in Teilen verifizieren können. Ne? Als Übersicht. Du bist da besser drin, hast es besser verfolgt.
Also mittlerweile waren es mehr Labore und also keiner von denen hat Supraleiter bei Raumtemperatur definitiv nachgewiesen.
Ja.
Bei ein paar ist der Stein geflogen, so das ist schon der erste Schritt.
Und keiner hat ihn geworfen.
Meißner-Effekt.
Sondern der war wirklich im Magnetfeld, ist er geflogen.
So, und ein oder zwei Labore konnten zeigen, dass es bei 100 Kelvin oder 110 Kelvin zum Supraleiter wird. Mhm. Ich meine, das sind auch minus, ich kann nicht umrechnen, keine Ahnung.
Ja, minus 273 Grad Celsius sind ja 0 Kelvin. Jetzt rechnen wir plus 173 und dann sind wir bei, ich habe es, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Warte, wo ist die KI? Lass mich ganz kurz Bing fragen. Naja, ist ja auch egal.
Wir müssen die Zuhörer dann selber machen, umrechnen.
Mit Eigenbeteiligung. Podcast mit Eigenbeteiligung.
Aber es wäre auch toll für Akkus und so weiter. Kannst ganz toll Energie darin speichern. So, du schickst Strom rein und dann dreht und dreht und dreht sich der Strom und bleibt da.
Oh.
Das ist auch tolle Akkus. Apropos Akkus. Haben wir da letztes Mal schon drüber geredet? Ich glaube kurz, dass in Europa jetzt alle 60 Kilometer an Autobahnen Ladestationen für E-Autos gebaut werden sollen.
Ja, ist das jetzt eigentlich schon ein Gesetz oder war das nur ein Gesetzesentwurf? Ich habe da nicht durchgeblickt, was das jetzt genau war. Ist das schon jetzt ein fertig durch alle Institutionen gegangenes, beschlossenes Gesetz? Oder ich habe das nämlich im Kontext...
Ich will nicht lügen.
Ja.
Bin mir nicht ganz sicher.
Dann lass mich jetzt mal im Background recherchieren. Ich habe nämlich gerade geguckt.
Es kommen.
Ganz kurz als Nachreichung, minus 163 Grad Celsius sind 110 Grad Kelvin, so damit wir das jetzt noch nachgerechnet haben. So, und jetzt gucke ich noch EU-Auto. Ich kann einfach Bing fragen, warte mal.
Also minus 161 klingt kalt, ist für Supraleiter aber schon ganz warm.
Ja, ja, das ist ja...
Wir haben auch ganz viele andere News. Also zum Beispiel Breaking News kommt gerade rein. OpenAI kündigt ein paar kleine Updates für ChatGPT an. Das ist nichts Nennenswertes dabei, das ist mehr so UI-Updates, dass man vorgeschlagene Antworten für ChatGPT bekommt, ähnlich wie bei Bing und sowas.
Schön.
Allerdings hat OpenAI diese Woche auch angekündigt, dass bald, oder sie haben es nicht angekündigt, aber einer der Mitarbeiter hat auf Twitter darüber gesprochen, dass sie planen, Feintuning für GPT 3.5 und 4 für ihre API anzubieten. Also Feintuning heißt, dass du das Language Model nimmst und mit zusätzlichen Beispielen trainierst, um es auf eine bestimmte Aufgabe zuzuschneiden. Mhm. Das heißt, was Leute dann machen könnten, wäre zum Beispiel ChatGPT 4 mit ganz vielen lokalen Gesetzen zu füttern und zu trainieren, um praktisch so eine Version von GPT 4 zu bekommen, die Experte für die lokalen Gesetze ist.
Das kann aber jeder selber machen. Das macht nicht OpenAI so, als bring dann eine Version ChatGPT for Law School raus, sondern du kannst halt dann sozusagen als Institution das machen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So ein Zwischending. Also sie bieten es über ihre API an. Das heißt, du gibst denen die Beispiele, dann trainieren die Version für dich und bereiten das Model oder stellen das Model für dich bereit mit deinen speziellen Änderungen. Aber zu keinem Zeitpunkt kriegst du das Model oder deine Version davon. Weil das würde ja implizieren, dass du die Gewichte von GPT-4 bekommst. Ja, das wird nicht passieren.
Ja, okay, aber ist es so, dass man selber sozusagen sich den Use Case ausruhen darf. Und es gibt dann nicht so von OpenAI so ein paar Sachen, sondern ich könnte mir jetzt hingehen und sagen, ich möchte, dass das für verschiedene Akkordfolgen, um irgendwie kreativer zu sein, den mit Akkordfolgen füttern und dann kann ich denen das hochladen. Das ist schon mal geil.
Das würde allerdings wahrscheinlich so kleines Vermögen kosten.
So, und jetzt nochmal als Rückgriff auf das EU-Ding. Das ist tatsächlich durch den Rat gegangen und ist jetzt in Kraft getreten als Verordnung. Das ist ja auch immer wichtig zu sagen, was es ist, ob das eine Verordnung ist oder ein... wie heißen die anderen Sachen, ne? Weiß Bescheid, die. Also auf jeden Fall eine Gesetz. Verordnung, die ist in Kraft getreten, eingesetzt. Ne, die heißen ja dann, eine Verordnung gibt es, ein, ne, ja, wer studiert hier Politikwissenschaften? Eine Richtlinie und eine Empfehlung oder irgendwie so, das sind so die drei Sachen, aber es ist tatsächlich eine Verordnung, ja.
Du hast eben von Musik gesprochen. Es gibt auch ein paar Neuigkeiten im Bereich kreative KIs. Wir haben einmal von Meta, übrigens wieder Open Source, die haben ihren ganzen Audio-KI-Code Open Source gemacht. Das inkludiert Models für Text-to-Musik, Text-to-Sprache. Das ist alles verbessert.
Open Source.
Das kannst du ausprobieren. Das ist qualitativ sehr hochwertig. Mit der Vorgängerversion davon habe ich ja das Opening und Intro und Outro von dem Podcast hier erzeugt.
Ja.
Und das ist jetzt verbesserte Variante, auch mit Stimmen, allem drum und dran. Also auf dem Discord-Server könnt ihr euch ein Beispiel dazu anhören, das ist schon sehr gut.
Ja.
Und Open Source. Und
ach,
von
Audiocraft. Stability,
genau. Und von Stability AI kommt deren neues Text-to-Image-Model, Stability Fusion XL. Ich glaube, das da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Du brauchst bisschen kräftigere Grafikkarten, was laufen zu lassen, aber ist auch Open Source. Und qualitativ würde ich sagen, ist es ein großer Schritt.
Mhm.
Also ich glaube, wenn jetzt Feintunes dafür kommen und ControlNet und diese ganzen Workflows drumherum, die die Open Source Community entwickelt hat für das ehemalige Stable Diffusion, ich glaube, dann könnte Stable Diffusion XL wirklich der Standard für Text-to-Image aktuell werden und mit Midjourney konkurrieren.
Ja, krass. Was heißt, was du sagtest, man braucht dafür schon noch potentere Grafikkarten. Was ist das, 3070 so, oder die 40er Generation, reichen da aber schon aus, oder was?
Also Grafikkarten der letzten zwei Jahre mit im Idealfall mehr als 10 Gigabyte VRAM.
Ja, okay. Ja, nicht schlecht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass dann noch optimiert wird, dass es auch auf kleineren Grafikkarten läuft und dafür was langsamer. Gerade bei Open Source wird da ja viel gemacht, dass das auf möglichst vielen Geräten läuft.
Finde ich aber immerhin beachtlich, dass gerade Meta das hier so im Open-Source-Bereich macht, was ja irgendwie, also das wäre jetzt nicht das Erste, was ich von dieser Firma erwarten würde, dass sie irgendwie Open-Source, Sachen im Open-Source-Bereich veröffentlichen.
Ja, sie haben sogar noch was anderes veröffentlicht, auch Text-to-Image, ähnlich wie Stable Diffusion, ein Model, was aber auf Transformern basiert und nicht auf Diffusion-Models.
Mhm.
Das heißt, Chameleon, aber das erste E ist eine 3. Bisschen komischer Name. Ja. Aber das Textverständnis ist sehr gut. Und ich glaube, es kann auch recht gute Schriften in das Bild inkludieren.
Ja.
Also ja, Meta macht aktuell alles mögliche Open Source. Also alles, was die mit KI entwickeln, ist fast ausschließlich Open Source.
Ja, wenn die jetzt noch nicht meine Daten sammeln und verkaufen würden, dann wäre das echt eine schöne Firma, muss ich sagen.
Ich glaube, Mark Zuckerberg hat gerade so ein bisschen wieder sein Comeback in der öffentlichen Meinung.
Ja, es ist ja auch schwer, jetzt noch unbeliebter zu sein als gerade Elon Musk. Deswegen, er muss jetzt irgendwie eine andere Sparte erfüllen. So. Der unbeliebte Tech-Millionär ist gerade vergeben so, von der Rolle. Aber ganz kurz, muss ich nochmal reingrätschen hier. Du hast jetzt ganz kurz noch im Nebensatz quasi fallen lassen, dass ja das eine Model von Meta nicht auf einem Diffusion-Modell, sondern am Transformer-Modell basiert. Jetzt hast du schon mal, jetzt haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine Folge gemacht, eine der allerersten, wo wir Transformer mal besprochen haben, wo du mal erklärt hast, wie Transformer funktionieren. Das war ja gerade, als diese ganzen Language-Models, die auf Transformer-Modellen basierend rauskamen. Also wer das, wer sich das nochmal anhören möchte und wissen will, wie diese KIs ein bisschen grundlegender funktionieren, können gerne die Folge da suchen. Das mache ich gleich auch nochmal, wenn du gleich wieder erzählst. Dann sage ich die Folgennummer, reiche ich nochmal nach. Aber jetzt
meine
ist mir
Folge 1 oder sogar Folge 0.
Ja, Folge 1, lass mich ganz kurz gucken. 1 ist KI-Assistent und was KI sonst noch kann. 2 war Brain-Computer-Interface, da ist es nicht. Und ja, dann 3 ist schon KI in Bildung. Das müsste also Folge 1 sein.
Ja, ist 1. Aber ich glaube, in 0 habe ich mehr darüber geredet, aber es war nicht so verständlich.
In jedem Fall.
Aber wenn ihr auf den Discord-Server kommt, da ist auch ganz viel Material dazu.
Ja, auf Discord-Server kannst du sowieso quasi ein kleines Ministudium in AI absolvieren, wenn du da mal Chats durchliest, da habe ich das Gefühl. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben, glaube ich, noch nie, auch wenn wir schon mal über Bildgenerierungs-KIs gesprochen haben, über Diffusion-Modelle gesprochen, weil ich weiß zumindest nicht, oder das war eine Folge, wo ich nicht dabei war, wie denn so ein Diffusion-Modell im Vergleich zu einem Transformer-Modell funktioniert. Willst du das vielleicht nochmal kurz als kleine, knappe Erklärung einschieben?
Da hast du mich erwischt. Das kann ich dir nicht erklären.
Ja, dann machen wir es.
Ich habe mich mit Transformern beschäftigt. Diffusion-Modelle, also ich weiß ein bisschen, aber nicht genug, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte hier eine Erklärung abgeben. Ich kann mich nochmal reinlesen und dann beim nächsten Mal erklären, wie es funktioniert.
Wäre es doch spannend, dann auch nochmal so eine Folge zu machen, dass man so zwei Folgen auf die man verweisen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie Transformern funktionieren, dann schaut euch die Folge an, hört euch die Folge an. Und wenn ihr wissen wollt, wie Diffusion-Modelle, dann vielleicht eine der kommenden. Aber das ist gut, dann können wir schon mal darauf hinweisen. Abonniert gerne diesen Podcast und verpasst nicht die folgenden Folgen.
Also vielleicht so als grobe Erklärung, ich meine, viel technischer werde ich wahrscheinlich im Podcast auch nicht werden. Die Idee von Diffusion-Models ist, du fängst an. Es gibt ja Models, die können so kleine Fehler in Bildern korrigieren.
Ja.
Irgendwie so Pixelfehler oder wenn etwas verschwommen ist oder so.
Ja.
Und du machst etwas Ähnliches, aber du trainierst immer mehr Steps zurück. Also du nimmst ein Bild und fügst mehr Neues hinzu und trainierst die KI dann darauf, den Neues wieder zu entfernen. Und das machst du immer weiter, bis das ganze Bild nur noch Neues ist. Und du fügst als Input immer noch Text hinzu, was das Bild sein soll.
Also du sagst quasi, du gibst ihm quasi ein Bild von einer Banane und dann machst du ein bisschen Neues rein und sagst dem, mach daraus eine Banane. Dann macht er das und dann so typisch, wie das Training funktioniert, wenn es gut war, sagst du dem, so ist gut, und wenn nicht, dann sagst du nicht gut und passt irgendwelche Werte an. Und das machst du quasi so lange, bis du immer mehr Neues hinzufügen kannst und der immer wieder bei einer Banane rauskommt. Und dann ab dem Zeitpunkt hat er das Konzept einer Banane verstanden. So muss ich mir das vorstellen.
Genau.
Okay.
Und du fängst an bei einfach random Pixels. Du kannst bei den meisten Diffusion-Models auch irgendwo hast du ein Dropdown-Menü, wo du auswählen kannst, wie das Neues am Anfang erzeugt wird. Soweit ich weiß, macht das keinen großen Unterschied. Minimal. Und dann wird in Steps, deswegen steht, wenn du Bilder generierst, immer Steps von 1 bis 50, 100, was auch immer.
Mhm.
Und dann wird in einzelnen Steps immer versucht, das Bild näher ranzubringen an das, was das Diffusion-Model glaubt, nach dem Text da sein sollte.
Ja, nee, das ist schon eine gute Erklärung. Weil das ist immerhin schon, da weiß ich so ein bisschen ungefähr, wie das funktioniert. Kann mir immerhin was darunter vorstellen, wenn es jetzt unter Bildgenerierungs-KI geht. Weil ich hatte mir da gar nicht drüber Gedanken gemacht.
Transformer sind ein bisschen, ich würde sagen, aktuell wichtiger, weil die halt so universell anwendbar sind. Also nicht nur für Bildgenerierung, sondern eigentlich kannst du aktuell fast alles mit Transformern am besten machen. Selbst Bereiche, wo bisher andere Architekturen besser waren, zum Beispiel Spracherkennung, was ich ja mache beruflich, da wurden früher Convolutional Neural Networks verwendet, die praktisch sich einzelne Abschnitte in den Audiodaten angucken. Und heutzutage werden da auch Transformer verwendet.
Mhm.
Und für Language Models ja sowieso.
Ja, und für Bildgenerierungsmodelle, gibt es da auch Bildgenerierungs-AI, die einfach auf Transformern basiert?
Ja, also zum Beispiel die neue von Meta.
Ah, okay.
Und da gab es noch irgendeine andere, aber ich weiß nicht gerade von welcher Firma oder welcher Name. Aber da wird auch mit experimentiert und die sind bei manchen Dingen deutlich besser. Also ich glaube, es fällt Transformern zum Beispiel leichter, den Prompt zu verstehen und Text in die Bilder zu integrieren. Diffusion Models haben Probleme damit, in Bildern zu schreiben.
Das ist wohl wahr, ja.
Da muss man ein bisschen abwägen.
Ja, okay. Nee, ist trotzdem schon als Erklärung auf jeden Fall ausreichend.
So, dann gehen wir mal zur nächsten Firma, weil Google war auch sehr aktiv, beziehungsweise DeepMind, Google.
Ja.
Es kam einmal RT2, das ist der Nachfolger von RT1.
Und wenig ist ein
multimodaler Transformer, dem man beibringt, Roboter zu bedienen. Alle Arten von Robotern anhand von Kameradaten mit Hilfe von Textanweisungen.
Mhm.
Also du kannst praktisch dann deinem Roboterhund einen Befehl geben und der führt den dann aus.
Da bietet sich die Boston Dynamics Kooperation ja quasi schon an, muss man sagen.
Ja. Also, wenn ihr euch das mal anguckt, RT2 ist 55 Milliarden Parameter. Das ist im Vergleich zu Language Models nicht so groß. Aber für Modelle außerhalb von Language ist das schon sehr riesig. Also ist deutlich größer als alles, was bisher an Robotics Models gab. Mhm. Und der Großteil ist natürlich basiert auf Language Models, aber ja, diese Multimodalität ist schon sehr cool.
Wie ist das denn jetzt, wo wir hier über quasi das Steuern eines Roboters reden? Müsste ich vielleicht mal jetzt zu der bösen Firma eine Frage stellen. Wie ist das denn bei Tesla? Also es gibt ja in den USA jetzt schon seit im Prinzip über einem Jahr, fast 2 Jahren, gibt es ja immer wieder dieses Autopilot oder gibt es ja immer wieder im Internet Autopilot-Videos, wo man sich angucken kann, wie die in den USA, muss man dazu sagen, diese Teslas ziemlich gut eigentlich mittlerweile autonom fahren. Und so wie ich das immer verstanden habe, funktioniert das so gut, weil die schon seit eben dieser Zeitspanne, 2 Jahren oder so, eben auf sowas wie Neural Networks, KIs setzen und eben diese Autos, die viele Leute jetzt durch die Straßen von den USA fahren, lernen lassen anhand den Daten, die sammeln, durch das Fahrverhalten von normalen Menschen und dann reproduzieren können. Ist das im Prinzip vergleichbar, dass die, oder weißt du davon überhaupt was, dass die Teslas sich ähnlich im Prinzip steuern, wie jetzt diese RT2 einfach eine AI, die halt einfach gelernt hat, irgendein Objekt durch irgendeine Umgebung zu steuern?
Also Teslas KI ist deutlich simpler, weil die nicht verstehen muss, was sie tun soll. Ich meine, die hat klar definierte Aufgaben. Auto auf der Straße halten, von A nach B kommen. Ja. Aber ja, die verwenden zum einen die Daten von den existierenden Teslas, zum anderen hat Tesla einen Riesencomputer, auf dem die unheimlich viele Simulationen laufen lassen, wo Teslas praktisch in digitalen Welten trainieren.
Ja.
Und dann werden die einfach immer weiter trainiert. Den Nachteil, den Tesla hat, und ich habe keine Ahnung, warum sie das getan haben, ist, die haben auf alle Sensoren außer auf Kameras verzichtet.
Ja, das habe ich auch tatsächlich gesehen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Macht auch keinen Sinn, weil andere Sensoren sind deutlich nützlicher. Zum Beispiel LiDAR, Radar, was auch immer. Alles, was zuverlässig Distanzen zu Objekten bestimmen kann. Und nicht auf Kameras und Perspektive und so angewiesen ist.
Man muss aber fairerweise sagen, wir interagieren ja jetzt auch nicht anders mit der Umwelt beim Autofahren als mit 2 Kameras. Ne?
Ja, stimmt. Und
das reicht ja echt.
Du fährst ja nicht nur mit deinen Augen, du fährst mit deinen Ohren.
Ja, okay, fair. Aber das ist jetzt nicht streng genommen das, worüber wir reden. Ne? Wenn wir über LiDAR und Radar reden, dann ist das ja schon eine sehr, sehr advanced, einfach, wir gehen ja immer weiterhin über das Visuelle, also das sozusagen Erkennen der Umwelt anhand von Abständen und nicht über anhand von was passiert audiomäßig. Ne?
Ja, aber unser Gehirn hatte tausende Jahre Zeit, um zu lernen, wie wir aus 2 Bildern aus unseren Augen eine 3-dimensionale Welt konstruiert.
Ja, ist fair, aber unser Gehirn hatte auch hunderte, tausende, ich weiß gar nicht die Zeitspanne, 10.000 Jahre Zeit, um Kommunikation zu erlernen. Und jetzt guckt ihr mal ChatGPT an und die GPT-Modelle, wie, in welcher Zeitspanne die es geschafft haben, menschliche Kommunikation jetzt zwar nicht zu perfektionieren, aber schon auf jeden Fall zu auszuführen. Ne?
Das Problem ist, du kannst die KIs in Teslas und so nicht zu komplex machen, weil die ja keinen Delay haben dürfen. Die müssen in Echtzeit reagieren.
Ja.
Das ist anders als so ein ChatGPT, wo 10 Tokens pro Sekunde ausreichen, möchtest du beim Tesla ja möglichst unmittelbare Entscheidungen haben.
Ja, I see. Ja, okay, das stimmt, da habe ich nichts dran gedacht. Aber es ist aber doch, also ich würde doch trotzdem erwarten, dass dieses RT2, über das wir jetzt ja ursprünglich geredet haben, doch auch Potenzial hat, im autonomen Steuern von Autos irgendwie einsetzbar werden zu können. Weil das ist doch so ein Fachbereich, der jetzt sich gerade so, ich würde sagen, nahezu anbietet in den nächsten Jahren durch so Erfindungen oder Innovationen im Bereich KI verbessert zu werden.
Also ich glaube, dass wir noch spätestens 2024 autonomes Fahren sehen werden. Aber ich glaube nicht von Tesla.
Da können wir auch direkt zu dem neuen Segment in dieser Folge kommen, nämlich die Zukunftsvision. Letzte Folge hast du eingeführt, wie hat es das irgendwie genannt, dieses kleine Segment?
Heute in einem Jahr.
Heute in einem Jahr, genau.
Aber dann würde ich sagen, machen wir das Supraleiter spezifisch.
Ah.
Also ich behaupte, heute in einem Jahr, wenn es Raumtemperatur-Supraleiter gibt, also wenn das möglich ist, dann haben wir heute in einem Jahr welche gefunden. Und ich behaupte auch, dass die Chance, dass das von einer KI gefunden wurde, so 50-50 ist.
Du gehst also direkt schon her und sagst, man hat als Mensch jetzt den Anhaltspunkt und gibst dann der KI die Aufgabe, mach mir mal was Geileres draus, wir müssen irgendwie das besser hinbekommen. Und dann macht die KI tatsächlich, hat da die Erfindung dann perfektioniert sozusagen. Ja,
ist fair. Ja, weil zum Beispiel Meta hat diese Woche eine KI vorgestellt für Materialwissenschaften.
Haben die denn schon auch den Supraleiter mal da durchgejagt oder was?
Ich glaube, es ist nicht genau für den speziellen Anwendungsfall, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das bald kommt. Ja,
fair. Nee, ich sag also, ich glaube, dass mit Materialforschung, ja, ich bei dem Supraleiter, da kann ich jetzt wirklich nur ins Blaue reinraten. Deswegen mache ich es nämlich nicht Supraleiter-spezifisch, sondern ich sag, in einem Jahr, um jetzt das zweite Thema abzudecken, haben wir eine KI, die ziemlich erfolgreich, also eine KI, die nicht von Tesla kommt, eine KI, die ziemlich erfolgreich ein Auto durch irgendwie random Straßen navigieren kann. Und es ist gerade so dabei, durch die Behörden zu gehen, zu sagen, ist das legal, was sind die ethischen Implikationen? Und da wird es wahrscheinlich eine große Diskussion drum geben gerade.
Also ich glaube, in einem Jahr autonomes Fahren zu haben, ist recht realistisch.
Ja, ich würde sagen, wir haben es da noch nicht, aber ich glaube, die Technik ist da, aber überleg mal politisch, was da dann noch passieren muss, bevor das irgendwie in Europa vor allen Dingen, also in Amerika kann ich mir vorstellen, es geht schneller, aber hier in Europa sind wir in einem Jahr sicherlich noch nicht dabei, dass die dann zugelassen sind.
Ja, wir sind übrigens noch nicht durch mit den Releases. Wir haben noch ein Modell, auch von Google.
Ja.
MedPalm M. Es gab MedPalm, es gab MedPalm 2 und jetzt gibt es MedPalm M. Ja. Und ähnlich wie die Vorgänger, ich weiß gar nicht, ob es das erste auch hatte, aber es ist auch multimodal, also Text, Bilder, genetische Daten, was auch immer, kann alles als Input verwendet werden.
Mhm.
Und dann kann das Röntgendaten auswerten, medizinische Fragen beantworten, Patientenakten auswerten, Empfehlungen für Behandlungen geben, Operationen vorschlagen und das outperformt Ärzte in sehr vielen Bereichen.
Da hatten wir ja genau zu diesem Thema vor gar nicht allzu langer Zeit eine Diskussion drüber, ob das denn ethisch korrekt ist, sich von so einer KI medizinisch beraten zu lassen. Mit der Aussage, dass so eine KI doch nicht irgendwie wie ein Arzt dir die Sachen schlüssig darlegen kann und du sozusagen unvoreingenommen das Ganze bewerten kannst und so. Und da hast du, ich erinnere mich, wie ich in der Diskussion stand, einen sehr interessanten Punkt gemacht, den du vielleicht nochmal hier jetzt, also wir spielen jetzt mal ganz kurz nach.
Ich erinnere mich, dass du dich erinnerst, warst du nüchtern?
Ich bin immer nüchtern, ich trinke keinen Alkohol.
Okay.
Ja, weißt du denn noch, was du geantwortet hast darauf?
Ja, ich war nüchtern. der Punkt war, wenn Ärzte einem Patienten, Ärzte müssen ja einem Patienten erklären, das sind die Risiken bei der OP, das müssen wir machen, das sind Plus, Minus, Contra, Pro.
Ja.
Und der Patient muss dann entscheiden, will er die OP oder nicht.
Ja.
Und meistens sagt der Arzt, wenn du leben willst, müssen wir das jetzt machen. Oder der Arzt sagt, ja, ich kann dir deine Nase hübscher machen, aber das könnte auch schief gehen.
Ja, das und in der Diskussion, ganz kurz noch, lass mich ganz kurz noch einschieben, in der Diskussion war eben der Standpunkt des Gesprächspartners, ist doch viel besser, wenn das ein Arzt macht, weil ein Arzt es viel besser irgendwie darstellen kann und ich deswegen viel besser mir meine Entscheidung bilden kann, ob ich jetzt eine medizinische Behandlung mich irgendwie untergehen lasse, ne?
Genau, und mein Argument war, dass ein Arzt dem Patienten immer seine Meinung suggerieren wird. Also wenn der Arzt glaubt, dass die OP sinnvoll ist, wird der Arzt immer implizieren und das formulieren in einer Art und Weise, dass der Patient davon überzeugt wird, die OP zu machen. Ja. Und das kann ja auch zum Beispiel finanzielles Interesse vom Arzt sein, wenn er einfach viel Geld für die OP bekommt. Ja. Und Language Models, oder in dem Fall Transformer im Allgemeinen, KIs, können, wenn richtig trainiert, ohne Bias etc., können dem Patient Vor- und Nachteile objektiv darlegen und dann kann der Patient selbst entscheiden. Ich sage nicht, dass das eine bessere Entscheidung ist als das, was der Arzt entscheidet. Ja. Höchstwahrscheinlich wird es eine schlechtere Entscheidung sein oder dieselbe. Aber moralisch wäre es wahrscheinlich sogar besser.
Ja, weil auch, was da auch reinspielt, was auch noch in die Diskussion irgendwann mal angesprochen wurde, die wir hier irgendwie uns drauf beziehen, ist, dass ja die Art, wie ein Arzt oder eine KI etwas darstellt, auch einen großen Unterschied macht, wenn ein Arzt mit Mimik und Gestik eben ein gewisses Interesse zu vermitteln versucht, dann ist das wesentlich effektiver, einen Menschen irgendwie in eine Richtung zu lenken, als wenn du einfach als KI, und ich nehme an, das wird dann in erster Linie darauf hinauslaufen, dass du einfach nur Text bekommst, so nach dem Motto, du gibst halt die Frage ein und dann steht der KI, gibt an, das und das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und deswegen ist die Entscheidung 70-60% würde ich OP sozusagen empfehlen, dass das wesentlich schwerer ist, so jemanden Menschen zu biasen, weil du keine emotionale Komponente hast, die da irgendwie ja, mitschwingen kann, sondern es muss halt wirklich alles inhaltlich vermittelt werden.
Ja.
Ist nur in dem Kontext interessant gewesen, jetzt wo wir gerade bei MedPalm sind, was ja möglicherweise genau diese KI sein könnte, die dann, weil es zu wenig Ärzte gibt, ne, eben seine Symptome eingibst, vielleicht noch ein paar Health-Daten von der Smartwatch und so weiter und anderen Sensoren und dann sagt er halt, gut, wir schauen uns das an, höchstwahrscheinlich haben sie einen Lungenkarzinom und deswegen zu einer 66%igen Wahrscheinlichkeit würden wir da jetzt ein MRT empfehlen zuallererst mal und dann guckst du dir das an und dann geht es wieder weiter und dann würden wir eine OP empfehlen und so weiter.
Ja, also ich glaube, Medizin ist einer der Bereiche, wo KI in den nächsten 1-2 Jahren sehr viel verändern wird.
Ja, aber wenn es...
Also nicht nur in der Forschung in der Medizin, also Entwicklung von Medikamenten und Behandlungsmethoden und so weiter, sondern auch in der Interaktion mit Patienten oder in der Bedienung von Operationsgeräten und so weiter.
Ja, aber was du aber auch ja sagtest, ne, wenn sie richtig trainiert wird, wenn sie richtig eingesetzt wird, weil wenn beispielsweise eine KI, sagen wir mal, das ist jetzt auf so einer kleinen Skala, dass ein Krankenhaus oder eine Institution eben eine KI verwenden kann und dann werden da Daten oder Werte eingegeben, die eben zu der Einschätzung kommen, dass mehr Operationen durchgeführt werden, als eigentlich medizinisch notwendig, weil einfach das Krankenhaus trotzdem weiter Geld verdient, ist es ja immer noch ein Problem. Ne? Also es ist tatsächlich... Es bleibt wichtig, wie etwas eingesetzt wird, ob mit Good Intention oder mit Bad Intention.
Ja. Und ein anderer Bereich, wo wir jetzt schon KI sehen in vielen Bereichen, ist neben der Medizin ja mein Gebiet, die Programmierung, die Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob dir Stack Overflow was sagt.
Ja, das ist da, wo man nachschaut, wenn man eine Frage hat, ne? Wenn man eine Codefrage hat und du irgendeine Frage eigentlich kommst du immer zu Stack Overflow und da gibt es dann die Antwort.
Das ist das Forum für Programmierer, um sich gegenseitig Fragen zu stellen.
Ja.
Meistens ein bisschen toxisch, häufig nicht so hilfreich, aber...
Echt? Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Toxisch?
Ja, es gibt so ein bisschen das Vorurteil, dass Stack Overflow einem häufig sagt, das, was du versuchst, ist dumm, mach was anderes.
Bei mir ist es aber oft auch so.
Und die hatten zum Beispiel ein großes Problem, als ChatGPT rauskam, weil deren Nutzerzahlen runtergegangen sind. Weil viele dieser Fragen, die man früher auf Stack Overflow gefragt hat, häufig von ChatGPT einfach beantwortet werden konnten.
Ja.
Und deren Lösung war jetzt, selber KI zu nutzen auf deren Seite.
Ah ja. Und das ist aber auch voll schlau, weil wenn du jetzt weiter denkst, ne, zu dem ersten Thema, OpenAI bringt sozusagen die API raus, mit der man die Sachen noch besser auf ein Themengebiet spezialisieren kann, dann muss jetzt Stack Overflow hingehen und die Programmierungs-KI noch besser machen, also nehmen wir mal ChatGPT, füttern die mit noch brutaleren Coding-Sachen, also noch genauer in die einzelnen Themenbereiche rein und vielleicht aufgeteilt zu der KI, die ist dann perfekt für Python und dann ist die KI, gibt es eine KI, die ist richtig gut für C++, damit die nicht durcheinander kommt mit den verschiedenen Programmiersprachen, dann ist das legit meiner Meinung nach, so wie ich mir jetzt gerade vorstellen kann, eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, um einfach direkt ein Portal zu haben, wo du dann wieder hingehst, um Fragen zu Programmierung zu beantwortet zu bekommen.
Genau. Zum Beispiel den Jupyter Notebook, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Es sind so online, ja nicht mal online, es ist einfach eine Entwicklungsumgebung für Python zum Testen und Teilen von Code und die integrieren jetzt auch eine Art Seitenleiste, wo man eine KI Fragen zum Code stellen kann oder Code generieren lassen kann. Copilot für VS Code mit GitHub Copilot gibt es ja schon.
Das ist meiner Meinung nach ein richtiger Gamechanger. Wenn die Sachen so richtig integriert sind, dass du in dem Programm, in dem du wirklich arbeitest, dann die KI hast und die auch direkt auf die Daten zugreifen kannst. So nach dem Motto hier, du klickst rechtlich in die Zeile und fragst einfach, was ist hier falsch? Es funktioniert nicht. So, und dann sagt er dir halt, hier, da fehlt Semikolon. Du und so.
Ja.
Ne? Also, das ist ein Gamechanger.
Es geht aktuell dahin, dass egal welches Programm du öffnest, du hast links oder rechts eine Leiste, wo du mit einem Language Model chatten kannst und Fragen stellen kannst. Und ich nehme an, das wird auch immer mehr werden. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir so unseren einen Buddy haben, der dann für uns mit den anderen KIs redet.
Finde ich eher unwahrscheinlich, weil das würde ja bedeuten, dass die einzelnen Firmen alle irgendwie zusammenarbeiten mit, was weiß ich, APIs. Und dann wird es die Frage, welche Firma stellt den Ultra-Buddy dann her, der dann ein ganzes Leben dann kontrollieren darf. Und also das wird niemals funktionieren. Und ich glaube, das ist auch ziemlich schnell sehr dystopisch, wenn ich mir das so vorstelle. Also wenn
du brauchst ja gar keine API. So ein Language Model kann Fragen stellen und das andere antwortet einfach. So.
Die müssen ja schon irgendwie so auf die Sachen von sich selber zugreifen können. Aber ja, aber also wäre unwahrscheinlich, ich sehe es unwahrscheinlich an, dass das, also dass wirklich alle irgendwie miteinander arbeiten können. Von Microsoft, Google, Meta, Sachen, Apple sowieso nicht. Die werden sowieso alles proprietär machen.
AutoGPT, das Open Source Projekt, wo ChatGPT als Agent verwendet wird, macht ja sowas. Da hast du ein Language Model, was andere Language Models promptet für bestimmte Aufgaben und so weiter.
Ja, aber ist das nicht alles schon auch so in der Programmierung vorgesehen, dass ein ChatGPT andere ChatGPTs prompten kann? Und so meine ich, war es doch, dass der immer nur ChatGPT-Instanzen von sich aufrufen konnte und nicht einfach random auf irgendeine Webseite gehen konnte und dann da mit einem anderen KI interagieren.
Ja, aber es ist ja nicht besonders schwierig für ein Language Model Bing zu öffnen und was in Bing einzugeben.
Ja, das stimmt
und dann
wohl,
antwortet das Bing Language Model.
Ja, gut, das stimmt wohl, ja. Gut, also vor dem Hintergrund ist es tatsächlich, wenn ich mal jetzt drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich bist du irgendwann an einem Punkt, wo es sowieso egal ist, ob du mit APIs zusammenarbeitest oder ob du einfach die KIs deine Website abgrasen lässt. Und ab dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich besser, wenn du das halt vernünftig machst und dann sagst, gut, wir haben uns hier zusammengesetzt und gesetzt, um die eine geile KI rauszubringen. Und dann im Idealfall hast du noch finanziell das dann geshared, dass du dann sagst, gut, die einzelnen Firmen kriegen ihren Anteil daran und so.
Es wird auf jeden Fall immer mehr in KI gesteckt. Also es ist absurd, wie viel investiert wird.
Ja, das ist quasi die Überschrift jeder einzelnen Folge, die wir hier aufnehmen.
Ja, es wird immer heftiger.
Wir können jede Folge wirklich beginnen mit, diese Woche ist es krass, wie viel in KI schon wieder passiert ist.
Der CEO von Stability AI hat auch wieder getweetet, er hat so viele Bestellungen von über 20.000 H100-Cards bei Nvidia gesehen. Also Nvidia verkauft gerade wirklich... Es kommt aus der Fabrik und die Chips sind schon verkauft.
Hättest du nicht mal in der ersten Folge sagen können, Leute, kauft euch Nvidia-Aktien. Ich glaube, dann werden wir alle ein bisschen entspannter heute.
Du darfst doch gar keinen finanziellen Advice oder so geben, oder? Ist das nicht verboten?
Das stimmt schon.
Ich kann sagen, was ich kaufe.
Das wollen wir auch nicht machen, das ist ja Quatsch. Aber naja, es ist auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist ganz schön krass, was diese Firma ja an jetzt für einen wirtschaftlichen Gewinn hingelegt hat in dieser Entwicklung.
Ja.
Wundert mich aber auch, dass das so Nvidia so immer raussticht, weil es gibt ja auch jetzt, also zum Beispiel AMD stellt ja auch Grafikkarten her. Warum ist es Nvidia gerade? Weil die ihre RTX-Technologie haben oder weil die einfach mehr Kapazitäten haben?
Nee, RTX ist Gaming. Die haben einmal... Wie gesagt, den Vorteil, dass diese ganzen Frameworks, TensorFlow, Torch, PyTorch, das baut alles auf CUDA auf. CUDA ist der Treiber für die AMD-Karten.
Und für die Nvidia-Karten mit den CUDA-Kosten.
Nvidia. Ja. Und CUDA ist schon sehr lange optimiert worden für AI. Und das ist offensichtlich gute Software, aber nicht Open Source, anders als AMD.
Mhm.
Und ja, du hast die Frameworks, du hast CUDA, dann ist die Hardware lange Zeit gerade für AI deutlich besser gewesen als AMD. Und dann hast du die ganzen Entwickler, die sich jetzt daran gewöhnt haben.
Hm.
Aber du siehst gerade einen Trend, dass die Frameworks werden allgemeiner, auch für andere Hardware nutzbar. Die Programmierumgebungen werden alle allgemeiner und weniger grafikkartenspezifisch. Mhm. Ich glaube, die AMD-Treiber werden langsam auch besser. Also immer noch nicht auf CUDA-Level, aber besser.
Ja.
Und ich hoffe, dass, und die Hardware von AMD ist ja auch nicht mehr so weit hinterher für AI.
Hat denn AMD überhaupt diese AI-Karten? Also bei Nvidia, da muss ich auch unterscheiden zwischen den Nvidia RTX-Karten, ne? Die können wir Gamer ja kaufen, aber dann gibt es ja diese, von denen du immer redest, H100, diese H-Karten, die dann für krasse Modellberechnungen da sind. Gibt es für sowas von AMD überhaupt?
Ja, AMD hat vor ein, zwei Monaten auch Server-Chips vorgestellt, unter anderem speziell für AI.
Also hatten die vorher noch nicht?
Die hatten auch vorher schon Serverkarten, okay. Aber der Fokus auf AI ist halt bei AMD erst seit diesem Jahr da und bei Nvidia schon was länger. Aber okay. AMD hat vor kurzem, also diese Woche, glaube ich, ihre Quartalszahlen vorgestellt und das sah nicht so gut aus. Aber ich glaube, dass die langfristig durchaus auf ein ähnliches Level kommen können wie Nvidia.
Mhm. Ja, okay. Nee, ist ja auch gut zu wissen. Und was ist mit Intel? Die haben ja auch jetzt irgendwann mal eine GPU rausgebracht.
Intel ist aktuell auch sehr erfolgreich. Nicht mit Grafikkarten, aber du brauchst immer noch CPUs für Server.
Ja.
Und ich meine, aktuell profitieren all die Chip-Hersteller davon, dass die ganze Welt Hardware kaufen möchte.
Ja, also, das stimmt.
Es gibt, glaube ich, wenig Sachen, die aktuell gefragter sind als Hardware.
Ja, verstehe.
Also Meta hat unheimlich viel gekauft. Kleinere Startups haben viel gekauft. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Inflation AI, die Firma hinter Pi, unfassbar viele H100s gekauft hat.
Mhm.
Ich nehme an, Google trainiert Gemini oder Gemini auf ihren eigenen Karten, aber die werden trotzdem auch von Nvidia kaufen. Ja. Apropos Gemini, es kam ein Paper raus von Google diese Woche, ich glaube gestern oder vorgestern. Lass mich den Titel suchen, From Sparse to Soft Mixture of Experts. Also das ist praktisch ein etwas anderer Ansatz als das von GPT-4. GPT-4 besteht ja aus mehreren Expertenmodellen, die zusammenverwendet werden. Und Google hat eine etwas bessere, elegantere Variante gefunden, die auch auf Expertenmodellen basiert, aber die ein bisschen besser verknüpft und effizienter trainiert. Und es würde mich nicht wundern, wenn Gemini das nutzt.
Das ist das Große, die große, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, ne? Was als irgendwie fast schon als Super-KI gehandelt wird.
Das ist das kommende multimodale Super Language Transformer, whatever Model von Google, was in den nächsten 1, 2, 3 Monaten kommen soll.
Also quasi GPT-4 Rivale dann.
Ich glaube wahrscheinlich eher GPT-5 Rivale.
Echt? Weiß man eigentlich schon was von GPT-5? Wir reden da immer so von, aber ich habe da noch nie was irgendwie auf Twitter gelesen oder generell mitbekommen, dass das da irgendwas passiert.
Also die letzte Aussage von Sam Altman war, dass die noch nicht angefangen haben zu trainieren und auch nicht vorhaben. Ich nehme an, die haben auf Hardware gewartet, die haben auf Daten gewartet und auf neue Forschungsergebnisse, neue Arbeiten, was man machen kann, vielleicht neue Architekturen. Ich habe heute eine Schlagzeile gesehen, dass GPT-5 irgendwie als Name Copyright geschützt wurde von OpenAI. Aber das heißt ja noch nichts.
Ja.
Ich nehme an, dass die bald anfangen werden zu trainieren. Wir werden wahrscheinlich gerade arbeiten, Hardware vorbereiten und so weiter.
Mhm.
Gemini kann sein, dass Gemini gerade fertig ist oder fast fertig ist zu trainieren und gerade getestet wird. Aber also ich glaube, GPT-5 dauert noch.
Du gehst also davon aus, wenn du sagst, Gemini wird wahrscheinlich ein GPT-5-Rival, dass Gemini aber, nicht weil das zeitlich dann gleichzeitig rauskommt, sondern weil du davon ausgehst, dass Gemini so viel besser sein wird als GPT-4, dass wir eigentlich schon nach GPT-5 vergleichen müssen dann.
Ja, also Google und OpenAI haben jetzt ein bisschen versetzten Zyklus mit GPT-4, wobei Palm 2 kam recht zeitgleich zu GPT-4 raus, aber es sind deutlich kleinere Modelle, das kann man nicht wirklich vergleichen.
Ja. Ist aber auch geil, dann bleibt es halt spannend für uns. Wir haben quasi immer, was zu diskutieren, wenn die so versetzt ihre Sache rausbringen.
Wir werden sowieso, also ich glaube, in einem Jahr wird jede Firma ein Modell haben, was mächtiger ist als GPT-4.
Also jede Firma, Anthropic, also
Anthropic wird ein Modell haben, was GPT-4 um Längen schlägt. Google, OpenAI wahrscheinlich auch schon Upgrade. Inflection AI. Also wirklich jede AI-Firma wird etwas haben. Weil die Mengen an Hardware, die diese Firmen gekauft haben, also selbst Inflection AI kann jetzt mittelfristig Language Models trainieren, die deutlich mächtiger sind als GPT-4.
Boah, es ist ja, und dann, wenn man davon ausgeht, was GPT-4 alles schon konnte oder kann, ne, was das für ein Aufruhr gab, als es rausgekommen ist, mit Sparks of General Intelligence, müssen wir uns, also ich bin wirklich gespannt, was dann da passieren wird in den nächsten Monaten.
Ich glaube, diese AGI-Debatte wird, wenn Gemini rauskommt, nochmal neu entfacht werden.
Ja, muss. Also, wenn Gemini so ungefähr auf dem Level ist, wie du es hier prognostiziert hast, dann kommen wir da nicht drum rum, weil dann sind wir auch schon, also, wir sind jetzt ja nicht mehr allzu weit davon entfernt, muss man ganz ehrlich sagen. GPT-4 hatte noch Schwächen und kann gewisse Sachen noch nicht, obwohl es auch schon multimodal ist, aber wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, AGI als Definition ist, spricht man auch immer davon, wenn eine KI in allen Belangen auf dem gleichen oder einem höheren Level ist wie ein Mensch.
Ja.
Artificial General Intelligence. Da sehe ich uns aber in so rasanten Schritten drauf zusteuern.
Ja. Wobei die generellen Modelle sind natürlich am interessantesten. Aber in diesen ganzen Nischen, wo AI für spezielle Sachen angewendet wird, gerade wie so Medizin, Materialforschung, ich glaube, da werden die deutlich wichtigeren Ergebnisse im Laufe des nächsten Jahres erzielt. Also viele Teile der Forschung werden so viel Fortschritt machen durch KI.
Ja, also ich kann mir auf jeden Fall das vorstellen, aber es ist natürlich auch, also ich nehme an, ab einem gewissen Zeitpunkt wird das gar nicht mehr so relevant, weil du brauchst halt für das, was du beschreibst, brauchst du immer noch irgendwie so ein Team, was weiß, wie man diese spezialisierte KI einsetzen kann, um die dann als Werkzeug zu benutzen. Aber wenn du bei AGI, bei einer richtig guten AGI bist, dann kannst du theoretisch dem Ding doch wirklich einfach die Aufgabenstellung geben, nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt hier einen Supraleiter auf Room Temperature und Ambient Temperature, und dann spuckt ihr dir vielleicht sogar ein Ergebnis raus, so, ohne dass du irgendein Forscherteam hast, was dann mit der KI für Materialforschung daran geht und monatelang Modelle durchrechnet. So, weißt du, was ich meine? Ne? Dann wird es vielleicht wirklich spannend, was Entwicklung angeht, weil das Ding ja auch alles überblicken kann. Weißt du, die Material-KI kann halt Materialien überblicken, aber weiß nicht, was das für Auswirkungen hat auf Produktionsketten. So. Und die AGI weiß halt ganz genau, so wie die Produktionsketten aussieht, von welchen Rohstoffen haben wir denn genug? Für welche Rohstoffe haben wir denn schon Produktionsketten? So, Nickel kann man übel geil verarbeiten. Vielleicht gibt es einen Superleiter, der total auf Nickel basiert. So. Und dann kannst du so ein Ding richtig effektiv da rausholen. Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, es wird sehr viel Zusammenarbeit auch passieren. Also Menschen profitieren davon. Du hast dich ja mal beschwert, dass so Google-Assistenten und Alexa und so keine Language Models sind. Also Google... Ja. Da gibt es jetzt Gerüchte, dass sie daran arbeiten, Language Models, also wahrscheinlich Palm.
Ja, hast du ja auch auf Discord-Server geschickt. Integrieren.
Ja. Und ich nehme an, die anderen werden nachziehen. Also, du kannst zum Beispiel Pi auf WhatsApp schreiben. Das habe ich diese Woche einer Zuhörerin gezeigt.
Ja.
Pi ist sowieso richtig cool zum Chatten.
Das, von glaub, wem
Pi
ist das?
Pi wird ein bisschen unterschätzt. Von Inflection AI.
Ah, okay.
Das ist zum Beispiel die einzige KI, die nicht anfällig ist gegen diese ganzen Prompt-Injection-Attacks, mit denen du die anderen Language Models dazu bringen kannst, irgendwas Schädliches zu sagen. Pi ist da sehr resistent. Also man könnte sagen, es ist das freundlichste
Ja, das Modell. Sicherste.
Das sicherste, ja.
Ja, ja. Nicht schlecht. Weißt du ungefähr, wie die das gemacht haben? Ist das einfach eine andere Architektur oder haben die da Sicherheitslayer hinzugefügt, die anderen nicht haben?
Keine andere Architektur, aber die verwenden ein anderes Trainingsverfahren. Ich muss mir das nochmal angucken. Meine Constitutional AI. Ich will die jetzt nicht verwechseln mit Anthropic und Claude, weil die machen auch etwas anderes. Aber weil die sind noch anfällig gegen die Attacken. Ich schaue mir das nochmal an und nächste Woche zeige ich dann, wo genau der Unterschied ist, was die so besonders macht.
Sehr gut. Cliffhanger immer gut für Viewer-Retention.
Ja. Ja, ich nehme an, im Laufe der Woche werden auch wieder neue Sachen kommen. Also das ist das Schöne an dem Thema. Es passiert so viel. Es gibt immer was, worüber man reden kann.
Langweilig wird es sowieso nicht.
Okay, dann haben wir genau eine Stunde. Ja.
Krass. Und das ist tatsächlich eine Folge, wo wir mal nicht auf dem sehr dystopischen Ende enden. Sonst ist einfach jetzt so schön zusammengefasst alles und wir haben gesagt, es bleibt spannend, so schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein für die Good News hier bei Worlds of the Future.
Genau. Bye-bye.
Ciao, ciao. Bye-bye.